Moment, dass alle Wesen meine Mutter gewesen sind. Irgendwann einmal. Und das tatsächlich zu verstehen, das ist sehr, sehr schwer. Insbesondere ist es sehr schwer für uns Menschen hier im Westen. Wir sind nicht aufgewachsen mit dem Konzept von Wiedergeburten. Wir sind aufgewachsen damit, zu glauben, dass es nur dieses eine Leben gibt. Damit wir dieser Meditation zugrunde liegende Idee verstehen und dann die Meditation erfolgreich anwenden können, müssen wir anerkennen, dass es vergangene Leben, dass es Wiedergeburten gibt. Und dann müssen wir auch akzeptieren, dass diese Wiedergeburten seit unendlicher Zeit passieren, dass wir unendlich oft wiedergeboren sind. Du musst akzeptieren, dass es Wiedergeburten gibt und dass du bereits unendlich oft wiedergeboren wurdest. Und das ging so ohne Anfang. Im Pramanavatika, einem berühmten Text von Meister Dharmakirti, im zweiten Kapitel, das jeden Winter in den buddhistischen Klöstern debattiert wird, und auch im Namrin Shenmo, werden die Beweise dargelegt dafür, dass es Wiedergeburten gibt. Man kann seine vergangenen Leben nicht direkt wahrnehmen. Man muss durch logische Argumente verstehen, dass es vergangene Leben gibt. Im Buddhismus wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man nicht einfach an eine These glaubt, wie zum Beispiel an Wiedergeburt. Man muss auch in der Lage sein, dies logisch und mit Argumenten zu belegen. Was ist nun der Beweis dafür, dass es vergangene Leben gibt? Der Beweis ist sehr einfach. Die Schriften sagen, vergangene Leben sind schwer zu erkennen, und sie sagen auch, wir sollten nicht schnell einfach so dran glauben. Warte mal, das kommt. Hallo?
Hallo, ich bin's, Ulla. Ich war kurz abgestürzt.
Oh, Ulla. Schön, dass du
wieder da bist. Ich schalte mich jetzt. Ja, gut, ich schalte mich stumm. Danke. Mhm.
So, also die Schriften sagen, vergangene Leben sind schwer zu erkennen, und sie sagen auch, wir sollten nicht schnell einfach so daran glauben. Wir sollten viel darüber nachdenken und es uns nicht zu leicht machen. Denn unser Glaube, dass es nur dieses eine Leben gibt, der ist kulturell bedingt und gelernt. Und der sitzt ganz tief in uns drinne. In den östlichen Ländern glauben die Kinder halt nicht an einen Schöpfergott, sondern werden durch Eltern und Verwandte und die ganze Kultur in eine Art naives Glauben an Wiedergeburten hinein erzogen. Viele Menschen im Osten glauben an vergangene Leben, aber sie können es nicht begründen oder beweisen. Wir glauben halt an Gott. Sie glauben halt an Wiedergeburt. Einfach nur deshalb, weil wir mit Gott aufgewachsen sind und die Menschen im Osten mit dem Konzept von Wiedergeburt aufgewachsen sind. Ein anderes Beispiel für kulturell bedingtes naives Glauben ist der Alkohol. Unsere Kultur akzeptiert, dass Alkohol okay ist und schick und zum guten Leben und zum feinen Essen dazugehört. Das ist falsch. Alkohol ist schädlich, er ist nicht so eindeutig positiv, wie wir es wahrscheinlich gelernt haben in unserer Umwelt, in unserer Kultur und durch die Werbung. Wir haben bestimmte Voreingenommenheiten. Wir haben bestimmte unbewusste Glaubenssysteme und Annahmen, die durch unsere Kultur geprägt sind. In den USA zum Beispiel wurde vor gut 100 Jahren noch ernsthaft diskutiert, in einem Briefwechsel von Thomas Jefferson an die amerikanische Regierung, ob Schwarze tatsächliche Menschen seien. Es wurde ernsthaft darüber debattiert, ob Schwarze nun Tiere oder Menschen seien. Das war ein sehr, sehr ernstes Thema. Damals. Und heute wissen wir, dass das völlig absurd und verrückt war, zu glauben, dass Schwarze keine Menschen sind. Damals aber wurde das geglaubt. Heute verurteilen wir diese Ansicht von damals und denken, dass sie damals verrückt gewesen sein müssen, die Menschen damals. Jetzt nun zum Beweis dafür, dass es Wiedergeburten gibt. In diesem Augenblick sitzt ihr zu Hause am Computer und seid in Gedanken hier beim Thema des Kurses. Ihr habt ein Bewusstsein von diesem Unterricht. Der Buddhismus sagt, dass dieses Bewusstsein, das du jetzt in diesem Augenblick hast, von etwas gekommen sein muss, was derselbe Stoff, was dieselbe Qualität hat. Wir erinnern uns an das erste Gesetz von Karma, Nyelengkyu, heißt es auf Tibetisch. Derselbe Stoff, also der Zitronensame, wird eine Zitrone verursachen und keinen Apfel. Alles entsteht durch eine Hauptursache, die dieselbe Qualität haben muss. Und die westliche Naturwissenschaft stimmt damit überein. Die Forscher sagen, Materie kann nur von Materie verursacht werden. Sie sagen auch, dass Materie unzerstörbar sei. Materie verändert die Form, bleibt aber erhalten. Materie ist unzerstörbar. Die Materie, aus der Sylvias Körper besteht, muss von Materie stammen. Und im Buddhismus bedeutet das zum Beispiel, dass Materie Form und Farbe hat. Was ist nun mit dem Stoff, aus dem dein Bewusstsein gemacht ist? Ihr habt ein Bewusstsein davon, dass ich jetzt soeben diese Frage gestellt habe. Wo kommt dieses Bewusstsein her? Das Bewusstsein dieses Moments hier im Unterricht kommt von eurem Bewusstsein vom heutigen Nachmittag. Grundlage dafür, dass wir die Argumentationen, die frühere Leben beweist, verstehen und anerkennen können, ist die Unterscheidung zwischen Materie und Bewusstsein zu machen. Du musst wirklich verstehen, dass Geist und Körper zwei völlig verschiedene Sachen sind und komplett getrennt voneinander sind. Sie sind unterschiedlicher Stoff. Sie sind von unterschiedlicher Qualität. Sie sind wie Zitrone und Apfel. Der Geist ist nicht sichtbar. Du kannst ihn nicht berühren, du kannst ihn nicht schneiden, nicht verbrennen, nichts. Du kannst Unterricht und gute Taten hineintun und das später die Resultate erfahren. Du tust also etwas in ein unsichtbares Ding hinein, das man nicht anfassen kann. Ich kann deinen Geist nicht sehen, du kannst ihn nicht sehen. Es ist sogar ganz schwer zu beschreiben, wo der Geist denn nun ist. Er muss sich bis zum Finger ausdehnen, sonst würde es dir wahrscheinlich nicht wehtun, wenn du dich schneidest. Mein Geist muss sich also ausdehnen bis zum Ende der Fingernägel. Aber ich kann meinen Geist noch viel weiter ausdehnen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie es jetzt bei mir im Büro aussieht oder was ich in meinem Kühlschrank habe. Der Geist weiß Bescheid. Er hat irgendwie so eine Fähigkeit zu erkennen, zu verstehen und zu wissen. Wie geht das? Ist diese Fähigkeit, etwas zu verstehen und etwas zu wissen, ein Teil des Körpers? Ist er ein Teil der Haut oder der Knochen oder der Nerven oder des Gehirns? Normalerweise denken wir einfach nicht darüber nach, was der Geist eigentlich ist. Der Geist und das Verständnis davon, was der Geist ist, ist sehr wichtig. Im Lambrin Shenmo, dem großen Stufenweg zur Erleuchtung, und bei Dharmakirti wird ganz klar gesagt, dass dies ein schwieriges Thema ist und dass wir das nicht umgehend und einfach mal so verstehen werden. Zuerst musst du realisieren, dass der Geist und der Körper verschieden sind, verschiedene Stoffe. Einen Körper kannst du zerschneiden, ihn anfassen, ihn verbrennen, aber den Geist nicht. Der Geist ist völlig anders. Du kannst ihn nicht zerstören. Man könnte eine Atombombe auf den Geist werfen und der Geist wäre nicht zerstört. Der Geist ist jenseits von Materiellem. Geist hat eine ganz und gar andere Qualität. Naja, nun wirklich zum Beweis. Der Stoff, aus dem dein Computer, aus dem der Tisch, aus dem die Wände des Hauses, aus dem euer Körper ist, ist eine Sache. Und der Geist, Bewusstsein, ist ein anderer Stoff, ist davon verschieden. Die Gedanken und die Aufmerksamkeit, die ihr jetzt in diesem Moment habt, die kamen von den Gedanken, die ihr hattet, als es zum Beispiel 19.45 Uhr war. Gische Michael sagt, wenn man eine sehr gute Meditationspraxis hat, dann kann man die Gedanken nach rückwärts verfolgen und dies sogar sehr weit zurück. Alle Gedanken kommen durch Assoziationen zustande. Warum springt dein Geist zu einem anderen Thema? Was ist die Ursache dafür, dass dein Geist zu einem neuen Thema geht? Fakt ist, dass Geist nicht von Materie verursacht sein kann. Geist muss aus Geist entstanden sein. Der Stoff, aus dem Geist ist, muss Geiststoff sein. Wir glauben daran, dass der Geist wie ein Fluss funktioniert, sonst würden wir die Kinder gar nicht erst in die Schule schicken. Würden wir nicht daran glauben, dass etwas, das in der ersten Klasse in den Geistesstrom hineingetan wird, irgendwie dann in der dritten Klasse ankommt, dann würde keiner zur Schule gehen. Du glaubst an diese Kontinuität des Geistes. Du glaubst, dass ein Same, sagen wir das kleine Einmaleins, den ich in der ersten Klasse hineintue, bestehen bleibt bis zum Abitur. Sonst gäbe es keine Bildung. Genauso ist es mit der Wiedergeburt. Unendlich oft sind wir geboren worden und gestorben. Unser Geist ist ein Kontinuum, ein Fluss, ein unendlicher Strom, eine Kette von Bewusstseinsmomenten. Alles, was ich euch beweisen muss, um vergangene Leben zu beweisen, ist, dass dieser jetzige Moment von Bewusstsein aus einem vorhergegangenen Moment von Bewusstsein stammt. Denkt einfach mal eine Zeit lang darüber nach, wie sich Geist und Materie unterscheiden. Dein Geist kann zurückgehen in deine Kindheit, er kann nach Alaska gehen oder nach Amerika. Einfach so. Und wenn ich euch auffordere, denkt jetzt nicht an eine kleine schwarze Katze, die auf einem Kissen vor euch mit einem weißen Wollknäuel spielt. Was geschieht dann in eurem Geist? Habt ihr die Katze gesehen? Wir alle haben plötzlich diese Katze gesehen, während ich das Bild beschrieben habe. Wie geht das? Wenn wir alle in einem Raum sitzen würden, könnte ich euch eine Nähnadel zeigen und euch bitten, dass ihr euch alle auf die Spitze dieser einen Nähnadel konzentriert. Das geht und keiner hat damit ein Problem. Aber wieso? Wieso können wir das? Darüber denken wir normalerweise nicht nach. Wir denken nicht über den Geist nach. Wir laufen nicht durch die Stadt und wundern uns, wo der Geist gerade jetzt sein könnte. Denkt einfach mal zwischendurch, vielleicht beim Kaffee trinken, über die Fähigkeiten und die Qualitäten und die Eigenschaften des Geistes nach. Und wir denken auch nicht darüber nach, dass wir wirklich schon Millionen und Millionen Mal gelebt haben. Und dass wir wirklich schon mal unsere Brüder waren, Töchter oder Väter oder Mütter von allen anderen Wesen. Das ist uns sehr schwer zugänglich. Ah, Natalia? Natalia?
Ja, hallo.
Hallo, schön, dass du da bist. Ich
ja,
mach mal weiter. Ne? gut, wir waren hier beim Geist. Probiert es einfach mal aus in der Meditation. Wir bleibt hier mit eurem Geist zurück, kommt in der Zeit. Ihr könnt in die Kindheit gehen, ihr könnt in andere Länder reisen, in denen ihr vor 10 Jahren wart, was auch immer. Je mehr wir darüber nachdenken, desto eher können wir uns langsam, ganz langsam mit dem Gedanken von Wiedergeburten vertraut machen. Und ihr werdet vertrauter im Umgang mit eurem eigenen Geist. Das tibetische Wort für Meditation ist Gompa. Und Gompa meint genau das, vertrauter zu werden mit dem eigenen Geist und mit dem, was darin vorgeht. Wenn wir vertrauter werden mit dem Gedanken, dass alle Wesen einmal meine Mütter gewesen sind, dann könnte das dazu führen, dass ich zum Beispiel in einen Laden gehe und dann, wenn die Verkäuferin kommt, denke, ach, wie lieb ist das denn von dieser Frau, dass sie mich hier bedient. Sie gibt ihre Lebenszeit, diese kostbare Zeit von diesem ihrem kurzen Leben, dafür her, dass ich Obst und Gemüse bei ihr kaufen kann. Wie lieb ist das? Sie arbeitet für mich und für mein Wohlbefinden. Die Gedanken daran, ach, die Mitarbeiterin arbeitet für Geld und dass sie deshalb verpflichtet ist, mich gut und freundlich zu bedienen, dass es ihre Verpflichtung, ihr Job ist, weil sie ja dafür das Geld kriegt. Diese Gedanken hören auf, wenn wir darüber meditieren, dass alle Wesen unsere Mütter waren, die selbstlos für uns hilflose kleine Wesen gesorgt haben. Wir werden dankbar und entwickeln eine Wertschätzung und Freude und Respekt. Egal, wo wir hingehen, sei es auf die Bank, sei es in ein Restaurant, sei es in einen Blumenladen oder eine Boutique. Unser Herz wird anders offen sein. In meinem Geiste erscheint dieses Gefühl, diese Menschen, sie alle geben mir ihre Lebenszeit. Er oder sie gibt mir sein und ihr Leben. Und ihr werdet es merken, das sind ganz berührende Momente, die da kommen werden. Wahrscheinlich sind sie schon bei euch manchmal da. Der Alltag und der Blick und die Gefühle für die Menschen um uns herum und für die Welt ändern sich. Das heißt nicht, dass ich euch jetzt auffordere, morgen gleich in die Bank zu gehen und dass ihr das dann fühlen sollt. Es wird ganz natürlich kommen, von alleine. Eines Tages merkt ihr es und ihr ertappt euch dabei, wie diese Gedanken und Gefühle plötzlich da sind. Ihr merkt vielleicht, dass ihr auf der Straße achtsamer seid, zum Beispiel wenn ein junger Mann es sehr eilig hat und sich an euch vorbeidrängeln will, dass ihr dann einfach zur Seite tretet und ihm im Gedanken einen guten Weg wünscht und vielleicht auch etwas mehr Ruhe für ihn. So könnte sich das anfühlen und auswirken, wenn ihr diese Meditation macht. Ihr könnt das natürlich auch üben, indem ihr das bewusst im Stillen einfach mal so probiert. Vielleicht beim nächsten Großeinkauf an der Supermarktkasse, wenn ihr sowieso warten müsst. Denkt vielleicht darüber nach, dass die Frau hinter der Kasse für euch jetzt hier sitzt, die verbringt viel Zeit ihres Lebens damit, euch zu dienen und an der Kasse die Produkte einzutippen. Bodhicitta, also der Wunsch, zum Wohle der anderen Lebewesen zu agieren, muss und soll geübt und vorsätzlich gemacht und angewandt werden. Ihr erinnert euch, es gibt da auch den Ausdruck Zuckerrohr-Bodhicitta für dieses noch nicht automatische Bodhicitta, sondern dieses künstliche, vorsätzliche Bodhicitta. Diese Metapher vom Zuckerrohr umschreibt das noch nicht hundertprozentige Bodhicitta. Das noch künstliche Bodhicitta, das ich bewusst und vorsätzlich anwende, auf dem Weg zum richtigen Bodhisattva. Praktisch ist es so, dass wir alle dieses künstliche Bodhicitta zuerst entwickeln müssen, bevor wir dann das richtige, das authentische, automatische, nicht künstliche Bodhicitta generieren werden. Wir sind quasi verpflichtet, so zu tun, als ob wir schon Bodhicitta hätten. Dieses Zuckerrohr Bodhicitta ist ein wichtiger Schritt auf der Entwicklung von richtigem Bodhicitta. Nun zum zweiten Schritt, der zweiten Stufe der siebenstufigen Ursache-Wirkungsanweisung. Auf Tibetisch heißt die Drin-Dren. Das heißt, sich an die große Freundlichkeit meiner Mütter erinnern. Immer mal wieder gibt es bei diesem Thema Widerspruch in westlichen Dharma-Klassen, sagt Geshe Malte. Der eine oder andere wendet dann ein, also meine Mutter war gar nicht nett zu mir. Ich erinnere mich an so viele schlechte Situationen. Es geht hier aber nicht darum, ob du deine Mutter magst oder ob du Probleme mit ihr hattest. Es geht vielmehr in dieser Kontemplation darum, dass de facto deine Mutter dir unendlich viel Freundlichkeit hat zukommen lassen. Sie hat dich 9 Monate in ihrem Bauch getragen und das hat wehgetan. Und das wäre sehr unbequem und unkomfortabel. Und sie hat während der 9 Monate beinahe kontinuierlich nur an das Baby in ihrem Bauch, an dich gedacht. Und bei deiner Geburt hat deine Mutter unendliche Schmerzen erlitten. Die Geburt hat sehr, sehr wehgetan und hätte deine Mutter beinahe auseinandergerissen. Sie hat das alles ausgehalten. Sie hat dir dein Leben geschenkt. Sie hat monatelang während der Schwangerschaft darüber nachgedacht, darf ich das essen? Ist das gut für mein Baby? Und als du dann auf die Welt gekommen bist, da hat das höllenmäßig wehgetan. Und seit deiner Geburt ist deine Mutter eine Art Gefangene. Sie kann im Anfang zumindest nirgendwohin mehr gehen, sie kann keinen Satz mehr zu Ende führen, schon bist du wieder da und rufst nach ihr. Normalerweise ist jede Mutter verhaftet, lebenslänglich, aber mindestens 5 oder 10 oder manchmal auch 50 Jahre. Vergesst, ob ihr ein gutes Gefühl hattet. Eure spezielle Mutter hat euch nicht doll genug geliebt gehabt oder gut genug behandelt. Das ist nicht dran. Sie hat ihr Leben für euch gegeben. Sie konnte euch nicht mal eine Stunde alleine lassen. Ihr habt sie sozusagen angekettet. Macht euch klar, da ist niemand sonst auf der ganzen Welt, der euch so viel Gutes getan hat und euch so viel gedient hat, wie eure Mutter das getan hat für euch. Niemand, niemand sonst, kein Freund, keine Freundin, kein Partner, wird dir über Jahre hinweg jede Minute seines Lebens schenken und alles für dich aufgeben. Das ist der zweite Schritt in der 7 Stufen Ursache-Wirkungsmeditation. Nun der dritte Schritt. Tibetisch heißt er drin, so, die Freundlichkeit zurückzahlen wollen. Geshe Michael erzählt in diesem Kontext davon, was er gefühlt hatte in der Nacht, als seine Mutter starb. Er sagte, es sei ihm nun plötzlich ganz klar gewesen, dass der einzige Mensch, der ihn mehr geliebt hatte, als er sich selbst, gerade gestorben war. Die Freundlichkeit zurückzahlen zu wollen. Im Buddhismus gibt es zur Veranschaulichung, was gemeint ist mit diesem dritten Schritt, die Metapher einer großen Grube voller glühenden Kohlen. Und du stehst da am Rande, gemeinsam mit deiner Mutter, und plötzlich stürzt deine Mutter hinein. Würdest du etwas tun oder nicht? Würdest du ihr helfen und sie zurückreißen? Du weißt, wenn sie da unten landet, auf diesen glühend heißen Kohlen, wird sie fürchterliche Schmerzen erleiden und sicher sterben. Wenn 10 Leute da in dieser Grube herumstehen, würdest du erwarten, dass einer von denen etwas unternimmt? Oder hättest du den starken Impuls, deine Mutter selbst zu retten, ohne groß abzuwägen und nachzudenken oder zu grübeln? Soll ich, lieber nicht? Du hast die Verantwortung für sie. Sie hat dir so viel Gutes getan, deswegen ist es deine Aufgabe, sie nun zu retten mit allen Kräften, die du hast. Du musst runterspringen und ihr helfen. Und wenn du wirklich wüsstest, wie gut sie zu dir war, dann wirst du auch springen. Dieses Gefühl von Verantwortlichkeit, das ist die dritte Stufe der Meditation. Natürlich kann jetzt jemand sagen, na klar, in Notsituationen werde ich selbstverständlich helfen und meine Mutter retten. Aber das ist ja sehr unrealistisch und kommt nicht so oft vor. Was heißt das für den Alltag? Was ist mit meinem Chef, wenn der, wie es Geshe-la von seinem Chef bei Andin International berichtet, einen Whirlpool zu seinem Penthouse auf dem Dach des Bürohauses schaffen will, per Kran? Was ist dann mit dieser Meditation? Er, der Chef, ist meine Mutter. Er ist in Samsara. Er wird sterben. Er wird im Moment des Todes alles, was er bis zu diesem Augenblick gehabt, gedacht hat, gefühlt hat, hinter sich lassen. Wenn er diese imaginäre Linie, die vom Leben in den Tod führt, überschreitet, müssen seine Frau, seine Kinder, sein Geld, sein Whirlpool, alles muss zurückbleiben. Alles. Er verliert seinen Körper, er verliert seine Gedanken, seinen Namen, alles. Er, der Chef, ist in diesem Feuer. Er ist jetzt hier in dieser Grube mit glühenden Kohlen. Er und wir alle sind bedroht von dem Moment des Todes und von Leiden. Deshalb, weil wir im Samsara sind, muss ich ihm helfen, so als wäre er meine Mutter, die am Rande der Grube mit den glühend heißen Kohlen steht. Sind diese ersten drei Stufen Ursachen und Wirkungen? Hat Nummer 1 Nummer 2 hervorgerufen? Ja. Die Realisierung, dass alle anderen Wesen meine Mütter gewesen sind, Nummer 1, hat bewirkt, dass ich die große Freundlichkeit dieser meiner Mütter wahrnehme und erkenne, Nummer 2. Und weil ich diese große Freundlichkeit erkannt habe, habe ich den tiefen Wunsch, diese große Freundlichkeit zurückzahlen zu wollen, Nummer 3. Diese ersten drei Stufen verursachen dann die vierte Stufe, auf Tibetisch Jiong Jampa. Jampa heißt auf Tibetisch Liebe und Jiong Lovely Pretty. Maitreya, der nächste Buddha, heißt auf Tibetisch Jampa und bedeutet Liebe. Die Definition von Jampa, also von Liebe, ist die Emotion, die darauf brennt, der anderen Person das zu geben, was sie glücklich macht. Es geht hier in der Liebe beinahe um eine Art Besessenheit, dem anderen Menschen, den ich liebe, all das zu geben, was ihn glücklich macht. Das Wort Besessenheit hat im Deutschen einen eher negativen Klang. Hier ist aber eine durch und durch positive Besessenheit gemeint. Du hast dieses drängende Gefühl, du musst dem anderen unbedingt geben, was er haben möchte. Du willst dem anderen unbedingt all das Gute geben, was er sich wünscht. Geben ist allerdings nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und in einigen Schriften des Buddhismus wird sogar gelehrt, dass die sogenannten niederen Arten des Gebens im Kern schädlich sind. Was wäre eine niedere Art des Gebens? Wenn ich euch jetzt, wenn wir alle in einem Klassenraum zusammensitzen würden, dicke Sahnetorten, Kekse auftischen würde, das wäre in der Essenz eher abträglich und schädlich. Und das nicht nur im Sinne von erhöhten Cholesterinwerten und von zu viel Fett und nachfolgender Müdigkeit, sondern es wäre auch für eine Verlängerung von Samsara. Aber, nun die gute Nachricht, wir sollten ruhig gemeinsam Kekse und Torten essen. Hirschela sagt, gerade am Anfang, da gilt es, die Leute zu motivieren und den Unterricht attraktiv zu machen. Also, bitte fühlt euch so in Gedanken zumindest von mir mit Keksen und Torten oder mit Käsebroten um diese Zeit verwöhnt. Ein anderes drastisches Beispiel dafür, dass es einer gewissen Klugheit beim Geben bedarf, ist folgendes. Stellt euch vor, da sitzt jemand auf der Straße und bettelt. Und ihr wisst aus einer zuverlässigen Quelle, dass diese Person schwer drogenabhängig ist. Wenn ich nun der armen drogenabhängigen Person ihren dringendsten Wunsch, nämlich den neuen Schuss, erfüllen würde, wäre das Liebe? Oder wenn es es nicht täte, wäre ich dann völlig lieblos? Solche Fragestellungen sind sehr schwer zu beantworten. Eine Grundregel im Buddhismus ist, dass wir nichts geben dürfen als Buddhisten, was anderen Menschen Schaden zufügt, wie zum Beispiel Drogen oder Gift für einen Selbstmord. Wichtig ist es, Weisheit zu benutzen und viel zu reflektieren und nachzudenken und sehr achtsam zu sein. Nun aber zurück zur Definition von Liebe, Jampa. Es gibt verschiedene Arten von Jampa. Wenn du alle Wesen um dich herum anschaust und in dir ein tiefes Gefühl ist von Liebe, so wie eine Mutter Liebe empfindet für ihr einziges, über alles geliebtes Kind, das ist die Art Liebe, die hier gemeint ist. Wenn du eine Person ansiehst und du hast automatisch dieses Gefühl von Liebe, die so groß ist wie die Liebe einer Mutter für ein einziges Kind, das ist dann Jampa. Einerlei auch in welcher Beziehung du sonst zu diesem speziellen Menschen stehst, du hast diese Art von Liebe. Hirschela erzählte dazu, er hat einmal im Fernsehen eine Reportage gesehen über einen Amokläufer. Ein junger Mann, der wild durch die Gegend geschossen hat und 25 oder 30 Menschen getötet hatte. Der Reporter interviewte auch die Mutter dieses Mörders. Und sie schaute in die Kamera und sagte, ja, mein Sohn ist ein guter Junge. Mein Sohn ist ein guter und ein wunderbarer Junge. Er ist ein lieber Junge. Diese Mutter, wie alle Mütter, sie hat diese irrsinnige, diese verrückte und unerschütterliche Liebe zu ihrem Kind. So fühlt sich diese unerschütterliche Jampa-Liebe an. Mit dieser Jampa-Liebe im Herzen erscheinen dir die Menschen um dich herum alle schön und liebenswert und attraktiv. Einerlei, wie sie wirklich aussehen, einerlei, wie hässlich sie sich benehmen mögen. Diese große Liebe wird bewirkt von den ersten drei Stufen gemeinsam. 1, 2 und 3 als Gruppe sind die Ursache für die vierte Stufe, für diese große Liebe. Zur Erinnerung, Stufe 1, erkenne alle Wesen als deine Mutter. Stufe 2, erinnere dich an die große Freundlichkeit deiner Mütter. Und Stufe 3, es ist der Wunsch da, die Freundlichkeit zurückzahlen zu wollen. Aus diesen drei Ursachen in einem Paket quasi entsteht dann viertens, Jumper, die große Liebe als Resultat. Ein kleiner Exkurs noch wird hier gemacht von Gishmichael, bevor wir zur Stufe 5 kommen. Und zwar geht es darum, dass in den buddhistischen Schriften meist steht, dass Liebe das Gefühl ist, das eine Mutter für ihren einzigen heißgeliebten Sohn empfindet. Heutzutage sind wir häufig dazu geneigt, dann Sohn oder Tochter lesen zu wollen. Oder Kind, wie ich es hier gemacht habe. Geshe-la hat aber erläutert, dass die buddhistischen Texte Jahrhunderte alt sind und aus Indien stammen. Wollen wir die Texte aus heutiger Sicht interpretieren, so müssen wir den geschichtlichen Kontext mit einbeziehen. Die buddhistischen Texte sind nicht sexistisch oder diskriminierend. Vor vielen hunderten von Jahren im alten Indien war es völlig richtig, Sohn zu schreiben. Es ging ums Überlegen, es ging ums Überleben. Es ging um das materielle Dasein. Im alten Indien war es unvorstellbar wichtig, einen Sohn zu haben. Ein Sohn konnte auf dem Felde arbeiten oder andere schwere Arbeiten verrichten. Sozialversicherungssysteme gab und gibt es nicht in Indien. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, ich habe hier gerade ein von Ulla gelesen, dass sie schon wieder rausgefallen ist. So, Entschuldigung, also ich bin jetzt hier nochmal bei dem Sohn. Wenn man keinen Sohn hatte und dann älter wurde, dann war es sehr sicher, dass man sehr leiden würde im Alter und verzweifelt sein würde, weil man niemanden hatte, der einen versorgt als alte Mutter. Die Töchter oder die Tochter dürfen sich, das war Tradition, nicht um ihre alte Mutter kümmern. Ohne einen Sohn war man also wirklich sehr, sehr arm dran. Nun zurück zu unserer siebenteiligen Ursache-Wirkungsanweisung. Die nächste Stufe, also die fünfte Stufe, heißt auf Tibetisch Ningje Chenmo. Ning ist das Herz, Je ist König und Chenmo groß, König des Herzens. Was bedeutet das? Das bedeutet großes Mitgefühl, das größte Gefühl, das es gibt, Mitgefühl. In Sanskrit heißt das Maha Karuna. Maha ist groß und Karuna Mitgefühl. Was ist der Unterschied zwischen Jumpa, Liebe, und Ningje Chenmo, also Mitgefühl? Mitgefühl ist definiert als der tiefe Wunsch, das Leid von anderen wegzunehmen. Großes Mitgefühl haben für die anderen, das bedeutet, das Leid jedes Einzelnen beseitigen zu wollen. Liebe möchte dem anderen die guten Sachen geben. Mitgefühl möchte dem anderen alles Leid wegnehmen. Und es gibt in den Texten lange Diskussionen darüber, dass das das falsche Wort sei. Dass du zuerst Mitgefühl haben musst und die Intention, deine Mutter aus dem glühenden Feuer rausholen zu wollen, erst dann kannst du ihr etwas zu essen geben. Der Grund dafür, diese Reihenfolge zu wählen, zuerst Liebe und dann Mitgefühl, ist, wenn du die Person, die da in das Höllenfeuer gefallen ist, nicht lieb hast, dann wirst du nichts unternehmen, um sie zu retten aus den glühenden Kohlen. Deshalb ist diese Reihenfolge korrekt. Deshalb kommt hier in dieser Unterweisung Liebe vor Mitgefühl. Zuerst kommt normales Mitgefühl und dann kommt großes Mitgefühl. Es gibt beides. Und wir werden das im Abhidhamma Kosha studieren. Das Abhidhamma Kosha ist ein Hinayana-Text. Die Hinayana-Lehren haben die besten Erklärungen zum Mitgefühl. Nun zu Stufe 6. Laksam Namdak auf Tibetisch. Und was ist damit gemeint in Deutsch? Laksam Namdak heißt übersetzt ein großartiger Gedanke, ein völlig reiner Gedanke bzw. ein überaus großartiger Geisteszustand. Namdak heißt vollständig rein und Laksam heißt großartig. Das Wort selbst ist sehr schön, aber das Wort erklärt aus sich heraus nicht das, was damit gemeint ist. Was ist nun damit gemeint, mit diesem großartigen Gedanken, diesem völlig reinen, großartigen Geisteszustand? Es meint, ich werde Bodhicitta entwickeln und ich werde allen anderen Wesen dienen und es ist mir einerlei, ob jemand anderes mir dabei hilft oder nicht. Ich übernehme persönlich die Verantwortung. Ich fühle mich verantwortlich, ich mache das ganz alleine. Ich warte nicht darauf, dass jemand anderes diese Aufgabe übernimmt. Es ist mir egal, ob mir jemand anderes dabei hilft, ich mache es, basta. Warum würde ich als Tochter der Mutter, die gerade dabei ist, in die Feuerhölle zu fallen, etwas tun? Warum? weil es meine Mutter ist. Ich stehe in dieser besonderen Mutter-Tochter-Beziehung zu ihr. Und das ist exakt die Argumentation der Meditationsanleitung der 7. Stufe. Ich sehe alle als meine Mutter. Und ich habe die Verantwortung. Es ist meine Pflicht, meiner Mutter zu helfen. Und wie viele Mütter habe ich? Unzählige. Jede einzelne Person, die ich sehe, ist meine Mutter. Und jede einzelne Person, die ich sehe, steht an diesem Abgrund in die heiße Glut. Karmisch gesehen bin ich deswegen verantwortlich für alle. Es ist meine Verpflichtung, jedem zu helfen. Ich stehe in der Schuld dieses Menschen, in der Verpflichtung, jedem Menschen das zurückzugeben, was er als meine Mutter mir Gutes getan hat. Wenn du das versuchst, wenn du versuchst, alle Menschen glücklich zu machen und ihnen zu helfen, dann wirst du auch Frust erleben. Du kennst das aus deinem Alltag. Du hast heute vielleicht 2 oder 3 Stunden in der Küche gestanden und für deinen lieben Mann gekocht. Du wolltest ihm eine Freude machen. Und dann kommt er nach Hause und ist frustriert und mag dein Essen nicht und mault rum und mäkelt an allem rum. Ich mag das nicht essen, ich will lieber was anderes. Diese Stufe hat viel zu tun, auch mit Durchhaltevermögen. Nicht enttäuscht zu werden und entmutigt zu werden. Es wird Leute geben, die dich verletzen werden, wenn du versuchst, ihnen Gutes zu tun und ihnen zu helfen. Wichtig ist, dass du dich nicht entmutigen lässt. Niemals. Das Betätigungsfeld für Bodhisattvas wird dir immer was zu tun geben. Es wird immer Leute geben, die irgendetwas haben wollen oder irgendetwas brauchen. Das ist wunderbar. Ein endloses Betätigungsfeld. Darauf können wir uns schon mal freuen. Das ist ein schöner Beruf. Macht es so gut, wie wir es können. Die Ursache für Bodhicitta ist Stufe Nummer 6. Manchmal wird Laksamananda auch übersetzt als universelle Verantwortlichkeit. Das ist verwirrend. Hier auf Stufe 6 wird die Ursache für Bodhicitta gelegt. Diese Phase ist die entscheidende. Das tatsächliche Erreichen des Geisteszustandes von Bodhicitta ist dann quasi nur noch das Ergebnis. Laksamananda, der großartige Gedanke, der großartige, der einzigartige, der reine Geisteszustand. Ich werde Bodhicitta entwickeln und ich werde allen anderen Wesen dienen. Und es ist mir einerlei, ob jemand anderes mir dabei hilft oder nicht. Ich übernehme persönlich die Verantwortung, ohne Wenn und Aber. Und Bodhicitta ist der zweite der 3 grundlegenden Geisteszustände, die wir hier studieren, im Kurs 1. Und warum entsteht aus diesem Geisteszustand auf Stufe 6, dass ich allen Wesen helfen werde, dann Bodhicitta? Weil nur ein Buddha in der Lage ist, allen Wesen wirklich zu helfen. Eine Definition des Buddha ist, in dem Moment, in dem du ein Buddha geworden bist, hast du alles das erlangt, was anderen hilft, und du hast als Buddha alles erlangt, was dir hilft. So steht es in der Einleitung zum Brahmanavatika. Die Definition von Bodhicitta hat 2 Komponenten. Zum einen ist da der Wunsch, allen Wesen zu helfen, und zum anderen ist da der Wunsch, ich will ein Buddha werden, um eben allen Wesen helfen zu können. Auf Stufe 6 entsteht das Gefühl in mir, dass ich den anderen Wesen helfen muss, auch wenn niemand sonst aktiv wird. Ich werde es auf mich nehmen, die anderen Wesen zu Glück zu führen und vom Leiden zu befreien. Das ist das Gefühl, das ist der Geisteszustand unmittelbar bevor Bodhicitta entsteht. Die Wirkung dieses Geisteszustandes auf Stufe 6 führt dann zur Wirkung auf Stufe 7. Der Geisteszustand eines Bodhisattvas ist erreicht. Ich habe die tiefe innere Gewissheit, dass ich ein Buddha werden muss und werden will, um den anderen Wesen helfen zu können. In Nummer 6 fehlt noch der Wunsch, ein Buddha zu werden. Wir müssen hier erst noch Durchhaltevermögen üben und Frustrationstoleranz, könnte man sagen. Dazu gibt es eine Geschichte von einem sehr guten und weisen Bodhisattva aus dem alten Indien. Eines Tages traf dieser Weise eine alte Frau und die bat ihn inständig, bitte, gib mir deinen Augapfel, ich brauche ihn ganz dringend. Und der Bodhisattva griff tatsächlich in seine Augenhöhle hinein und holte den Augapfel heraus. Stellt euch das mal bildhaft vor. Welch ein großes Mitgefühl muss er gehabt haben. Und dann nimmt diese alte Frau den Augapfel und wirft ihn auf die Straße und tritt drauf und zeigt ihre wahre Natur. Sie war ein Dämon. Da hatte der Weise dann einen Moment von Reue und Bedauern seiner Tat. Er war so enttäuscht. Er dachte, die Menschen sind so böse. Ich gebe ihm meinen Augapfel und sie zertreten ihn. Der weise Mann war tief enttäuscht und frustriert. Er hatte sein Durchhaltevermögen verloren. Für einen Moment. Dafür steht die Geschichte. Einen kurzen Moment lang hatte dieser Bodhisattva sein Bodhicitta verloren. Die Wesen sind zu böse und schlecht. Ich schaff das nicht. Ich kann die Leute nicht retten. Es ist zu viel für mich. Ich schaff das nicht. Auf Stufe 6 hast du den Vorsatz, allen Wesen zu helfen, aber du hast es noch nicht vervollkommnet. Auf Stufe 7 dann ist der Geisteszustand fokussiert darauf, die Buddhaschaft erreichen zu wollen. So, wir haben also darüber geredet, Nummer 1, 2 und 3 gemeinsam verursachen Nummer 4. Stufe 4 verursacht 5 und 5 die sechste Stufe und die sechste die siebte Stufe. Nun haben wir die 7 Stufen durch, aber eine Stufe fehlt noch. Welche? Die Stufe 0. Immer, wenn diese 7 Stufen Ursache-Wirkungsmeditation gelehrt wird, wird darauf hingewiesen, dass es vor der ersten Stufe eine nullte Stufe gibt. Eine große Stufe der Vorbereitung. Du musst etwas anderes haben, bevor du überhaupt auf die erste Stufe gelangst. In der Klasse, die Geshe-la gegeben hatte und die als Download im ACI verfügbar ist und auf der hier dieses Teaching basiert, wurde an dieser Stelle von seinen Schülern gefragt, wieso er denn die nullte Stufe erst jetzt unterrichte. Seine Antwort war, ich habe es vergessen, als ich angefangen habe, deshalb kommt die nullte Stufe, die Vorbereitung erst jetzt, erst zum Schluss. Was ist nun die nullte Stufe? Es geht um Gleichbehandlung. Es geht um Gleichwertigkeit, ein Geisteszustand, der nicht bewertet. Normalerweise ist es so, dass man bewertet und unterscheidet, ob man jemanden trifft, den man mag, oder ob man jemanden sieht, den man nicht mag. Das ist nun vorbei. Es ist dir egal. Beide sind dir gleichwertig. Sie sind dir gleich viel wert. Du hast dasselbe gute Gefühl allen gegenüber. Sei es in der U-Bahn oder im Bus. Automatisch sind wir dabei, die Menschen um uns herum in Kategorien zu sortieren. Den mag ich, der hat ein sympathisches Lachen. Die sieht komisch aus mit ihrer Mütze. Die mag ich nicht, weil sie so grimmig schaut. Warum ist diese Gleichwertigkeit, dieses Nicht-Bewerten so wichtig? Warum sollte ich zu allen Menschen, zu allen Wesen gleichwertig gut und frei von Bewertung sein? Na, diese Frage ist nach dieser Klasse einfach zu beantworten. Weil alle Wesen sind einmal meine Mütter gewesen. Alle. Deshalb, du hast mich ein paar Millionen Mal umgebracht, du hast mir alle schlimmen Sachen unendlich oft angetan und du bist außerdem mein allerbester Freund gewesen oder meine Mutter. Millionen Mal. Du bist Millionen Mal meine Mutter gewesen. Die grundlegende Stufe ist also die, dass du versuchst, einen Geisteszustand zu erlangen, indem du nicht bewertest und die Leute nicht in Kategorien von gut und schlecht oder Feind und Freund, lieb oder blöde tust. Und das war die Klasse für heute.